Ja, vielleicht sehen wir uns erst noch mal kurz die Geografie an. Ja, hier sehen wir die Stadt Nazareth mit der katholischen Verkündigungskirche, die es natürlich 1948 noch nicht gab in dieser Größe. Eine Stadt, die ziemlich im Tal liegt, von Hügeln umgeben. Und um das Ganze ein bisschen in die weitere Landschaft einzuordnen, also wir haben hier in der Mitte Nazareth, nicht weit weg von der großen Stadt Haifa, von der wir ja schon gesprochen haben. Und wir sehen hier auch die Hauptstraße von Haifa nach Nazareth, etwas nördlich von Nazareth das Dorf Safuria, von dem wir gleich noch hören werden, und südlich das Dorf Mujadel. Und hier weiter südlich haben wir die Jisrael-Ebene, schon in der Bibel erwähnt, mit der Stadt Afula, die in den 1930er Jahren durch die zionistische Führung gegründet wurde, um ein jüdisches Zentrum Galiläas zu haben. Bei den Teilungsplänen sah zunächst der erste Teilungsplan der Peel-Kommission von 1937 sah vor, dass Nazareth Enklave des Mandatsgebiets sein sollte, aufgrund der religiösen Bedeutung der Stadt für die christliche Welt und ansonsten vom jüdischen Staat umgeben sein sollte. Der Teilungsplan der Jewish Agency, also der Plan, wie die jüdische Führung gerne den jüdischen Staat gehabt hätte, hat ganz Galiläa und damit eben auch Nazareth als Teil des jüdischen Staates vorgesehen. Und was schließlich beim UNO-Teilungsplan vom 29. November 1947 herauskam, war, dass Nazareth hier Teil des arabischen Westgaliläa werden sollte, wie ja auch Akko. Aber eben aufgrund der Kriegshandlungen und der dann kommenden Waffenstillstandsabkommen sehen wir dann hier, wie nach dem Krieg Nazareth mit ganz Galiläa Teil des Staates Israel geworden ist. Ja, das wäre erstmal so als erster topografischer Einstieg. Und dann gehen wir in die Texte. Ich habe hier zunächst einmal eine Tabelle mit der Bevölkerungsentwicklung von Nazareth. Also Nazareth gab es natürlich durch die Jahrhunderte als Dorf, nicht besonders groß. Im Jahr 1800 schätzt man etwa 1250 bis 1500 Einwohner, wächst dann bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts auf 3.000 bis 4.000. Anfang des 20. Jahrhunderts sind es dann schon über 6.000 Einwohner. Nach der Volkszählung von 1922, das waren auch wirklich genauere Angaben, hatte Nazareth 7.424 Einwohner, 1931 schon fast 9.000 und 1946 15.540, von denen 9.250 Christen und 6.290 Muslime waren. Und wie wir gleich sehen werden, die Stadt ist als arabische Stadt erhalten geblieben, ist heute die größte arabische Stadt innerhalb des Staates Israel und zählt im Moment über 75.000 Einwohner, von denen 73% Muslime, 26,7% Christen und 0,3% andere, ich vermute Drusen, sind. Und da sehen wir eben auch den Umbruch in der Religionszugehörigkeit, dass die Stadt, die vor 1948 noch eine christliche Mehrheit hatte, heute zu mehr als zwei Dritteln muslimisch ist. Und das werden wir auch gleich sehen, wie es dazu gekommen ist. Nazareth ist wie viele Orte, hatten wir auch schon bei Jaffa, bei Haifa, Akko gesehen, im 19. Jahrhundert auch angewachsen und natürlich als eine Stadt, die für die christliche Welt wichtig sind, spielte da eine Rolle dass die europäischen Kirchen ihre Institutionen einrichten. Und das sind nicht nur Kirchengebäude, sondern auch Institutionen, die für die Bevölkerung wichtig werden, als Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser. Und zusammen mit diesen Institutionen und die ja eben auch viel Bauten erfordert haben, wird also auch das Bauwesen in Nazareth bedeutender. Es finden mehr Leute Arbeitsplätze im Bauwesen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Bau der Straße Haifa Nazareth, 1873 bis 1875 durch die deutschen Templer, die sich in Haifa niedergelassen haben. Und die Straße wird dann auch etwa 10 Jahre später durch Kufr Kana, das Kana des Johannesevangeliums, nach Tiberias bis an den See Genezareth erweitert. Und auf die Weise wird Nazareth, das vorher eigentlich recht abgelegen war, auch ein Verkehrsknotenpunkt. Und damit hat auch in der Stadt der Handel gegenüber der Landwirtschaft, von der vorher die meisten Einwohner gelebt haben, zugenommen. Also das wäre so ganz knapp zu der Entwicklung im 19. Jahrhundert, zu der Entwicklung in der Mandatszeit. Hier ein Text von Mustafa Abbasi, einem israelischen Palästinenser, der viel über die 1948 in Galiläa geforscht hat und der hier eben auch als Einleitung zu seinem Artikel über den Krieg in Nazareth etwas zu der Bedeutung der Stadt während der Mandatszeit schreibt. In der Zeit des britischen Mandats wurde Nazareth zu einer der wichtigen Städte im Norden des Landes und zum festen Sitz des Gouverneurs des Bezirks Galiläa von Seiten der Mandatsregierung. Ihr Status als der christlichen Welt heilige Stadt stieg kontinuierlich und auch ihre Bevölkerung wuchs beträchtlich. Von 7.424 bei der Volkszählung 1922 auf 8.756 bei der Volkszählung 1931 und gegen Ende der Mandatszeit wohnten in ihr mehr als 12.000 Einwohner, die meisten von ihnen Christen griechisch-orthodoxer und römisch-katholischer Konfession. Diese demografische und gesellschaftliche Struktur Nazareths änderte sich ab April 1948 wegen des großen Stroms von Flüchtlingen aus den Dörfern Galiläas. In der Mandatszeit wurde die Stadt mit der zentralen und gemäßigten palästinensischen Strömung identifiziert. Unter der Führung einer Koalition christlicher und muslimischer Notabelnfamilien, die vor allem im Handel tätig waren, darunter die christlichen Familien Kaua, Bana und Bisharat und die muslimischen Familien Fahum, Eun Allah und Suabi. Gegen Ende der Mandatszeit stand an der Spitze der Stadt Ali Bey al-Fahum, aus den Familien, die seit dem 18. Jahrhundert in der Stadt führend waren, der eine entscheidende Rolle zu dem Zeitpunkt der Eroberung der Stadt durch die Truppen der IDF spielte. In den Monaten April bis Oktober 1948 wurde Galiläa vollständig erobert. Die arabischen und gemischten Städte Tiberias, Safed, Akko und Nazareth und ihre ganze dörfliche Umgebung fielen eine nach der anderen in die Hand der Haganah und der IDF. Von der Haganah sprechen wir bis zum 14. Mai, und mit der Staatsgründung Israels am 14. Mai, wo es sozusagen seine offizielle Armee gibt, sprechen wir dann von der IDF, der Israeli Defense Force. Als erste fiel Tiberias am 18. April 1948, nach ihr Safed am 11. Mai, Akko am 17. Mai. Und die letzte war Nazareth am 16. Juli 1948. Nach der Entscheidung der Vollversammlung der Vereinten Nationen vom 29. November 1947, Resolution 181, war Nazareth in den arabisch-palästinensischen Staat eingeschlossen. Aber dies hinderte die IDF nicht daran, es zu erobern und an den Staat Israel zu annektieren. Nazareth war die einzige der vier erwähnten Städte, die im Krieg fast keinen Schaden nahm. Während die arabische Bevölkerung von Tiberias und Safed vertrieben wurde, und so auch die meisten arabischen Einwohner Akkos, wuchs die Bevölkerung Nazareths im Verlaufe des Krieges und in seiner Folge beträchtlich und verdoppelte sich sogar. So wurde diese Stadt zur größten arabischen Stadt im Bereich der grünen Grenze. Und seitdem und bis heute gilt sie als die politische und kulturelle Hauptstadt der Araber im Staat Israel. Ja, das ist so als Einführung gedacht. Sind dazu schon Anmerkungen? Sieht im Moment nicht so aus. Dann können wir gleich in den ausführlicheren Text gehen von Adel Manah, auch er ein israelischer Palästinenser, in seinem Buch Nakba und Überleben, die Geschichte der Palästinenser, die in Haifa und Galiläa blieben, ein Buch, das parallel auf Hebräisch und Arabisch erschienen ist, hat er auch ein langes Kapitel darüber, was in Nazareth geschehen ist. Den Höhepunkt hinsichtlich der Fähigkeit zu überleben stellte die Stadt Nazareth dar, die im Krieg fast keinen Schaden genommen hatte. Wie gesagt, hatten die Einwohner des Nordens, die von Jerusalem unter Kontrolle der Anhänger des Mufti weit entfernt waren, niemanden, der sie verteidigte oder über sie herrschte. Nach dem Teilungsbeschluss wurde der größte Teil Galiläas dem palästinensischen Staat zugeschlagen. Aber in ihm waren keine regulären Armeen tätig, sondern eine bunte Mischung aus Freiwilligen der Rettungsarmee, einige von ihnen Einheimische. In Zentralgaliläa gab es kaum jüdische Ansiedlungen. Die Einwohner der Gegend waren Muslime, Christen und Drusen, und in vielen Dörfern war die Bevölkerung gemischt. Dennoch begann Israel zu Anfang des Sommers 1948, Teile Zentralgaliläas zu erobern. Angesichts der Entwurzelung hunderttausender Flüchtlinge an anderen Orten beschlossen viele der Einwohner der Gegend, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um in ihren Ortschaften zu bleiben. Und die lokale Führung wählte den Weg der Rettung von Leben und der Verhinderung einer systematischen Vertreibung. Etwa eine Woche vor der Kapitulation Nazareths wurden Lut und Ramle unter Massakern und Tötungen erobert. Und Zehntausende ihrer Einwohner wurden aus ihren Häusern vertrieben. Viele hoben damals ihre Augen, um zu sehen, ob der Schrecken sich in der Stadt der Verkündigung wiederholen würde. Die Eroberung Nazareths am 16. Juli auf milde Weise mit der Unterzeichnung eines Kapitulationsabkommens zwischen den Anführern der Armee und dem Bürgermeister war ein besonderes Ereignis im Ablauf des Krieges und seinen Folgen. Im Gegensatz zu den schlimmen Geschehnissen in Lut und Ramle gab Ben-Gurion in der Stadt der Verkündigung einen schriftlichen Befehl an die Kommandanten der nördlichen Front, die Einwohner der Stadt und ihre heiligen Stätten nicht zu schädigen. Dieser Befehl wurde von den Kommandanten vor Ort fast vollständig eingehalten und die allermeisten Einwohner der Stadt blieben in ihren Häusern und fielen nicht Anschlägen und Raub zum Opfer. Es stellt sich die Frage, weshalb gingen die Führungspersönlichkeiten Israels und seine militärischen Anführer in Nazareth mit weicher Hand vor gegenüber ihrem grausamen Handeln in Lut und Ramle eine Woche vorher? Anders als Tiberias, Safed und Haifa war Nazareth eine ganz und gar arabische Stadt. Es gab keinerlei jüdische Niederlassung in der Stadt und um sie herum. Und daher wurde sie in den nach dem Teilungsplan vorgesehenen palästinensischen Staat eingeschlossen. Dank ihrer Lage im Zentrum Galiläas, weit entfernt von der Küstenebene und den Grenzen des jüdischen Staates, gefährdete sie die jüdische Bevölkerung nicht. Ebenso waren sich Ben-Gurion und andere Führungspersönlichkeiten der religiösen Bedeutung der Stadt für die christliche Welt und besonders für den Vatikan bewusst. Ben-Gurions Empfindsamkeit für die Reaktion der Welt auf die Taten der Juden an den dem Christentum heiligen Orten ist bekannt. Und ihretwegen wurde den Bewohnern der Städte Bethlehem, Jerusalem und Nazareth gegenüber eine andere Politik angewandt. Dazu trug auch die Lage Nazareths bei. Die Stadt lag nahe am Libanon, einem Staat, der von maronitischen Christen beherrscht wurde, in denen die jüdische Führung Verbündete sah. Jerusalem und Bethlehem sollten unter internationale Herrschaft kommen und die Klöster und Kirchen in ihnen, besonders auf dem Gebiet der Altstadt von Jerusalem, wurden auf besondere Weise behandelt. Der Einmarsch der arabischen Legion, also der jordanischen Armee, in Jerusalem und seine Umgebung bestimmte das Schicksal der Stadt und verhinderte die Eroberung und Annexion der Oststadt. Aber Nazareths Situation war anders. Die Freiwilligen der Rettungsarmee, denen seine Verteidigung anvertraut wurde, konnten den Truppen der IDF gegenüber nicht standhalten. Und sie bekamen Anweisungen, sich zurückzuziehen, bevor der Befehl zur Eroberung der Stadt gegeben wurde. Das Verhalten der Soldaten der IDF war also ein wichtiger Testfall für die Empfindsamkeit der Staatsführung für die westliche öffentliche Meinung. Und im Vorfeld der Eroberung von Nazareth wurde beschlossen, seine Einwohner und seine heiligen Orte mit Samthandschuhen anzufassen. Darüber hinaus wurde Hunderten von Arabern aus Bet-Sheaan und aus Safed und vor allem aus Tiberias, in ihrer Mehrheit Christen, die gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen, erlaubt, nach Nazareth zu gehen. Wer die Kriegsereignisse mit einem scharfen Auge beobachtete, konnte in all dem Anzeichen dafür sehen, dass Nazareth ein anderes Schicksal bestimmt war als seinen östlichen Schwesterstädten. In Nazareth lebten und wirkten einige Führungspersönlichkeiten der arabischen Kommunisten, die, wie gesagt, den Teilungsplan akzeptierten und ihre Verbindungen zu der Führung von MAPAM, der Vereinigten Arbeiterpartei, und ihren jüdischen Freunden erneuerten. Zusätzlich zu ihnen waren in der Stadt die Gegner des Mufti tätig, die mit der israelischen Regierung zusammenarbeiteten. Die vielen Gegner des Mufti in Nazareth und ihre Verbindungen zu Leuten in der Regierung trugen ebenfalls dazu bei, die Einwohner der Stadt vor dem bitteren Schicksal von Zerstörung und Entwurzelung zu retten. Und möglicherweise hat auch die Präsenz von Ordensleuten und anderen Europäern in den Klöstern, Krankenhäusern und anderen Institutionen in Nazareth einen gewissen Schutz verschafft. Aber Nazareth überlebte und die meisten seiner Einwohner blieben in ihren Häusern, in vieler Hinsicht auch dank des Verhaltens einiger der erobernden Offiziere, Ben Dunkelmann zum Beispiel, und der eroberten Stadtoberhäupter, die aufgefordert wurden, das Kapitulationsabkommen zu unterzeichnen. Das Verhalten der IDF in den Kämpfen der 10 Tage im Rahmen der Operation Palmbaum, die den Truppen der Rettungsarmee im Norden eine Niederlage beibringen sollte und in deren Rahmen die Stadt Nazareth erobert wurde, unterschied sich sehr von ihrem Verhalten im Zentrum des Landes und in seinem Süden. Dieser Gegensatz kam besonders zum Ausdruck gegenüber den Geschehnissen in Lut und Ramle. So wie Deir Yassin zum Symbol für die Massaker und Schreckenstaten des Krieges von 1948 wurde, so ist die Vertreibung zehntausender arabischer Einwohner aus den beiden Städten nach ihrer Eroberung der herausragendste Fall für die ethnische Säuberung, die im Krieg vorgenommen wurde. Die Vertreibung der Palästinenser aus Lut und Ramle am 12. Juli im Ramadan und an einem der heißesten Tage des Jahres. Der Anblick einer Karawane von Flüchtlingen, die zu Fuß nach Osten bis nach Jerusalem und Ramallah marschieren und die Gerüchte von einem Massaker, das an Zivilisten, die in der Dahamasch-Moschee Zuflucht gesucht hatten, verübt worden war, all dies erschütterte viele. Schwere Beschuldigungen wurden nicht nur gegen Israel und seine Armee gerichtet, sondern auch gegen König Abdallah, dessen Armee in einer Entfernung von wenigen Kilometern von den beiden Städten lagerte und keinen Finger für die Palästinenser rührte. Dies geschah einige Tage vor der Eroberung Untergaliläas. Wie weit die Berichte von den Schreckenstaten in Lut und Ramle die israelische Regierung und die Kommandanten der Armee beeinflussten, wissen wir nicht. Aber es ist bekannt, dass viele, vor allem Mitglieder von MAPAM, sich an Ben-Gurion wandten und auf den großen Prestigeschaden hinwiesen, der Israel durch jene Schreckenstaten zugefügt worden war. Vor allem angesichts der großen Empfindsamkeit in Israel und in der Welt in jenen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Einwohner Nazareths hatten jedoch kaum von den Schreckenstaten in Lut, Ramle und den sie umgebenden Dörfern gehört. Ihre Augen waren auf die ihnen nahen Kriegsereignisse in Westgaliläa gerichtet. Nach der Eroberung der Kleinstadt Schefa'am und der Dörfer in ihrer Umgebung kamen die Soldaten der IDF schnell nach Osten, in Richtung Nazareth voran. Die Einwohner der Stadt warteten mit angehaltenem Atem darauf zu sehen, was in dem großen Dorf Safuria, christlicherseits Sephoris oder hebräisch Zippori genannt, im Westen geschehen würde. In Safuria gab es hunderte von Kämpfern, Einheiten der Dorfbewohner und der arabischen Freiwilligen der Rettungsarmee. Diese kämpften mit äußerster Tapferkeit und gaben nicht leicht auf. Aber die quantitative und qualitative Überlegenheit der israelischen Armee bezwang sie schnell. Und infolge der Niederlage wurden die meisten Dorfbewohner aus ihren Häusern vertrieben. Die IDF war zu diesem Zeitpunkt einige Kilometer von Nazareth entfernt. Und die Stadtoberhäupter begriffen, dass es keine Truppe gab, die ihren Fall zu diesem Zeitpunkt verhindern konnte. Diese Einschätzung teilte auch die Einheit der Rettungsarmee in der Gegend, an deren Spitze Madlul Abbas stand. Nach der Eroberung von Safuria und Schefa'am lag der Weg in die Stadt der Verkündigung für die IDF offen. In der Stadt herrschte eine niedergeschlagene Atmosphäre. Madlul Abbas wurde im Kampf um Sedjara verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sein Stellvertreter teilte den Mitgliedern des Nationalen Ausschusses mit, dass seine Leute nicht in der Lage seien, die Stadt zu verteidigen und dass sie beabsichtigen, sich aus ihr zurückzuziehen. Nach einigen Stunden gelangte die Nachricht darüber an den Geheimdienst der Haganah und der Überbringer fügte hinzu, dass die Einwohner Nazareths bereit sind, zu kapitulieren. Als die Ankunft der Soldaten der IDF an den Rändern der Stadt bevorstand, hatten die Einwohner der Stadt keinerlei Verteidigung. Nach dem Fall von Schefa'am und Safuria versuchten Hunderte der Einwohner Nazareths, ihre Häuser zu verlassen. Aber ihr Weggehen wurde von der Rettungsarmee an den nördlichen Eingängen der Stadt gestoppt. Dennoch gelang es etwa 1000 Einwohnern, die Stadt auf unterschiedlichen Wegen zu verlassen und sich den Hunderttausenden palästinensischer Flüchtlinge in Jordanien, Syrien und Libanon anzuschließen. Der Löwenanteil der aus Nazareth Flüchtenden waren Muslime und unter ihnen viele Angehörige der notablen Familien aus Angst um ihr Leben. Dennoch geriet der größte Teil der Bevölkerung der Stadt nicht in Panik. Aufgrund einer anderen Politik der Armee und der israelischen Regierung einerseits und der arabischen lokalen Führung andererseits. Der Bürgermeister Yusuf al-Fahoum war sich der schweren Verantwortung, die auf seinen Schultern lag, bewusst. Er beeilte sich, sich mit den Häuptern der christlichen Konfessionen zu treffen und zu überlegen, wie sie sich nach dem Fall Safurias und angesichts der Entscheidung der Rettungsarmee, sich aus der Stadt zurückzuziehen, verhalten sollten. Das Treffen fand am Morgen des Freitag, 16. Juli, statt. Allen war klar, dass die Bevölkerung der Stadt keinerlei Möglichkeit hatte, sich der IDF entgegenzustellen. Und daher war es besser zu kapitulieren und die Einwohner vor der Vertreibung zu retten. In den Nachmittagsstunden desselben Tages marschierte Brigade 7 unter dem Kommando von Ben Dunkelmann nach Nazareth ein, von der Nordwestseite der Stadt durch das Viertel Al-Chanouk und überwand mit Leichtigkeit die Soldaten der Rettungsarmee, die auf dem Rückzug nach Norden begriffen waren. Dunkelmann schob den Einmarsch seiner Soldaten in das Stadtzentrum auf. Er suchte den Bürgermeister und die Notabeln, um mit ihnen eine Kapitulationsvereinbarung zu unterzeichnen. Nach einiger Zeit erschien tatsächlich Yusuf al-Fahoum vor ihm, begleitet von einigen Notabeln der Stadt. Die Kapitulationsvereinbarung wurde noch am selben Abend unterzeichnet. Zu den Unterzeichnern der Kapitulationsvereinbarung gehörten der Bürgermeister Yusuf al-Fahoum, der Vorsitzende des Nationalen Ausschusses Ibrahim al-Fahoum, der Befehlshaber der Polizei, Samuel Khamis, und ebenso Nahla Bishara von den Notabeln der Stadt. Einige der Häupter der christlichen Konfessionen zogen es vor, die Vereinbarung nicht zu unterzeichnen und überließen diese delikate Aufgabe anderen. Auf Seiten der Eroberer unterzeichneten die Vereinbarung einige Kommandanten und an ihrer Spitze Ben Dunkelmann im Namen der Armee und der israelischen Regierung. Zwei Paragraphen in der Vereinbarung garantierten dem Bürgermeister, dass er in seinem Amt verbleiben und die Angelegenheiten der Stadt in Abstimmung mit dem Militärgouverneur regeln kann. Im neunten Paragraphen heißt es, dass die Regierung die Gleichheit der Bürgerrechte aller Einwohner Nazareths zusammen mit allen Bürgern Israels anerkennt, ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht. Diese Worte sind ein Echo der Unabhängigkeitserklärung. Und sie belegen, dass das Streben nach einer Kapitulationsvereinbarung in Nazareth ein überlegter Vorgang war, der nach klaren Anweisungen der Staatsführung und dessen, der an ihrer Spitze stand, vollzogen wurde. Die Stadtväter unterschrieben die Kapitulationsvereinbarung nicht mit Leichtigkeit. Und nicht alle waren der Meinung, dass es sich um das kleinere Übel handle. Scheich Taher al-Tabari, eine herausragende Führungspersönlichkeit, die für ihre Mäßigung bekannt war und von Tiberias nach Nazareth ins Exil gegangen war, unterstützte die Schritte der Führung der Stadt. Sein 24-jähriger erstgeborener Sohn jedoch versuchte zu kämpfen und die Stadt zu verteidigen und setzte seinem Leben ein Ende, um nicht gezwungen zu sein, seine Waffe in die Hände der israelischen Armee zu übergeben. Aber abgesehen von diesen Ereignissen und wenigen Beschwerden über das Benehmen einiger Soldaten, ging die Kapitulation Nazareths friedlich vonstatten und ihre Einwohner konnten aufatmen. Die Führung der Stadt und die meisten Einwohner handelten mit Weisheit und zogen die Kapitulation vor, und so wurden die Zehntausende Einwohner der Stadt und der Dörfer in ihrer Umgebung vor Entwurzelung und Flüchtlingsdasein gerettet. Wie gesagt, benahmen sich Israel und seine Armee nicht nur Nazareth und seinen Einwohnern gegenüber anders, sondern auch den Tausenden von Flüchtlingen gegenüber, die in der Stadt Zuflucht gefunden hatten, und den Einwohnern der meisten umgebenden Dörfer gegenüber. Vielen der Einwohner der Dörfer der Umgebung, die in den Klöstern der Stadt, in ihren Kirchen und an anderen Orten Schutz gefunden hatten, wurde nach kurzer Zeit erlaubt, in ihre Ortschaften zurückzukehren. So zum Beispiel die Einwohner von Shefa'am, Kfar Kana und Ilut. Bei den Flüchtlingen aus anderen Orten gegenüber, wie Mujaydel, Ma'alul und Safuria, verhielt sich Israel anders. Diese Dörfer wurden zerstört und ihren Einwohnern, die in Nazareth Zuflucht gefunden hatten, wurde nicht erlaubt, in ihre Häuser zurückzukehren. Demgegenüber wurde den Flüchtlingen aus den Städten Tiberias und Bet-She'an nicht erlaubt, in ihre Häuser zurückzukehren, während die Situation der Flüchtlinge aus Akko und Haifa besser war und einem Teil von ihnen zu einem späteren Zeitpunkt erlaubt wurde, in ihre Stadt zurückzukehren. Nazareth mit seinen circa 20.000 ursprünglichen Einwohnern und den Tausenden von Flüchtlingen, die in der Stadt Zuflucht fanden, war ein Testfall für das Verhalten Israels und seiner Armee. Die genauesten Anweisungen Ben-Gurions an die Armee, von Vertreibung und Misshandlung der Bevölkerung abzusehen, sind die Ausnahme, die die Regel bestätigt. An die übrigen Orte kamen keine solchen Anweisungen. Im Gegensatz zu Haifa, Jaffa und anderen Städten, in denen der größte Teil der palästinensischen Bevölkerung vertrieben wurde, wurde in Nazareth bewiesen, dass die Palästinenser in ihren Häusern bleiben, wenn es keine Tötung und Vertreibung gibt. Ja, soweit die Beschreibung dessen, was in Nazareth im Juli 1948 geschehen ist und die Erklärung dafür, warum es dort anders aussah als in anderen Orten, von denen wir ja teilweise auch schon gehört haben. Dazu Anmerkungen. Frau
Hallo.
Wielecke.
Ja, ich habe eine Frage. Wie kann es sein, dass die israelische Armee so stark war und so, ja, so schnell da die Städte erobern konnte und die Araber sich wenig wehren konnten? Also wurde die israelische Armee irgendwie von anderen Ländern unterstützt? Hat die Arabische Union oder die arabischen Länder die arabische Bevölkerung nicht unterstützt? Also wo kommt das Ungleichgewicht her?
Also das eine ist, dass die israelische Armee ja nicht aus dem Nichts entstanden ist, denn es gab ja schon vorher die Haganah und eben die beiden anderen radikaleren Kampforganisationen, den Etzel und den Lehi, und die haben seit Jahren, also spätestens seit Anfang der 30er Jahre, haben die ihre Leute systematisch ausgebildet. Einige von denen haben auch im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee gegen die Nazis gekämpft, hatten dadurch also Kampferfahrung, und es war also wirklich, und auch Geheime Waffenherstellung gab es. Die Briten hatten in den letzten Jahren des Mandats die Todesstrafe unter Herstellung von Waffen gestellt, aber es gab trotzdem geheime Versuche, das zu machen. Es gab zum Beispiel einen Kibbuz, wo man unter der Waschküche einen Keller hatte, in dem die Waffen hergestellt wurden. Also die Organisation und es gab eben auch eine sehr gute Organisation. Die Haganah und dann eben die Armee war eine klar strukturierte Organisation mit einer Spitze und eingeteilten Brigaden für jede Region des Landes. Und es war eben klar, es gibt ein Oberkommando, und dass die Leute auch diszipliniert sich daran halten. Und auch sofort mit Gründung des Staates Israel ist es auch gelungen, Waffen teilweise aus der Tschechoslowakei, die man vorher aufgekauft hatte, und eben mit der Gründung des Staates konnte man die ins Land bringen. Also da kam dann auch nochmal weitere Bewaffnung dazu. Und auf der arabischen Seite sah es so aus, dass also innerhalb Palästinas es nie eine wirklich strukturierte Armee oder auch nur eine landesweite Organisation gegeben hat. Es gab lokale Führer wie in Jerusalem Abdelkader al-Husseini, an anderen Orten ähnliche Führer, deren Autorität aber regional begrenzt war. Man war nicht miteinander abgesprochen und sie hatten auch nicht sozusagen systematisch eine Armee aufgestellt. Es waren im Grunde genommen Leute, die Bauern mit Gewehren hatten. Viel mehr war es nicht. Und also von daher zahlenmäßig wesentlich mehr als die jüdische Seite hatte, aber eben wesentlich schlechter ausgerüstet und nicht diszipliniert organisiert. Und dazu kam eben schon mit Beginn der Auseinandersetzung, also schon im Dezember 1947, kamen Freiwillige der Rettungsarmee, die ja jetzt auch im Text manchmal vorkam, die wurde von einem Kommandanten der Kawuchi, der, ich glaube, Iraker ursprünglich war, angeführt. Das waren also Idealisten aus den arabischen Nachbarstaaten, die helfen wollten. Die waren dann an und für sich schon besser organisiert, aber sie haben eigentlich also auch nur in Galiläa zunächst mal operiert. Sie sind nicht weiter in den Süden gekommen. Andererseits wurden sie teilweise auch sogar von der einheimischen Bevölkerung als eine Art Besatzer gesehen, dass sie eben auch da gemacht haben, was sie wollten. Das war auch nicht immer so glücklich unbedingt. Und sie hatten eben auch nicht so viel Waffen und Struktur, wie die israelische Seite sie hatte. Und wir haben dann ja ab dem 15. Mai die Armeen der arabischen Nachbarstaaten, die in den Kampf eingreifen, aber keine von denen ist bis in die Mitte Galiläas gekommen. Die Jordanier sind eben bis nach Jerusalem gekommen, die Ägypter bis kurz vor Aschdod, südlich davon, aber keine der Armeen hat es geschafft oder vielleicht auch gar nicht gewollt, so weit bis in das Landesinnere voranzuschreiten, sodass also außer den Freiwilligen der Rettungsarmee in Nazareth nichts da war. Und es ist ja auch schon 2 Monate nach der Staatsgründung der Fall von Nazareth. Und bis dahin hatte die israelische Armee schon einige Zeit, sich zu organisieren. Herr Cousson.
Sie haben eine sehr schöne Formulierung, wie ich finde, benutzt auf Seite 6 in dem zweiten Abschnitt. Die meisten Einwohner handelten mit Weisheit und zogen die Kapitulation vor.
Das ist nicht meine Formulierung, sondern die von Adelmanna in seinem Buch.
Das ist doch ein Zitat.
Ja, ist alles Zitat.
Ja, also das ist ja auch das, was jetzt hier in dem letzten Beitrag sehr schön zum Ausdruck kam. Die organisatorische Überlegenheit der jüdischen Bevölkerung den Arabern gegenüber. Das war ja auch mit den anderen Maßnahmen, von denen wir ja auch schon gehört haben, die vor der Staatsgründung im Grunde genommen schon gemacht wurden unter den Augen der Araber, still und heimlich, so dass eben dieser Staat oder diese Staatsgründung, ja, das waren keine gleiche Partner mehr. Und nachher kam dann große Unterstützung der Weltpolitik zugunsten der Juden hinzu.
Ja, mir ist durchaus auch eingefallen, einiges an Parallelen zu jüdischem Verhalten während des jüdischen Aufstandes gegen die Römer. Und da war auch
Natürlich.
irgendwo die Frage, ob man eben wie nach Masada geht und Selbstmord begeht, wenn man es nicht schafft zu siegen, oder ob man sich arrangiert, was die meisten Juden eben auch getan haben, um überleben zu können. Also das sind durchaus, würde ich sagen, recht interessante Parallelen auch zu sehen. Und es ist, denke ich mal, es hat schon einige Jahrzehnte gebraucht, aber heute kann eben ein israelischer Palästinenser solche Forschung veröffentlichen und solches Verhalten nicht als Kollaboration zu bezeichnen, sondern sagen, das waren Überlebensstrategien. Und was wir damit erreicht haben, ist, dass wir in unseren Häusern geblieben sind, wir sind noch da. Und das ist eben nicht Kollaboration, sondern letztlich auch Überlebens- und auch Widerstandsstrategie irgendwo ist zu sagen, wir gehen nicht weg, wir bleiben hier und wollen erstmal überleben und dann gucken wir weiter, was passiert. Das ist in dem Sinne hätte man sicher direkt nach 1948 noch nicht so formulieren können, aber im Rückblick wird das schon klarer, dass das durchaus wohl die vernünftige Strategie war. Ja, ich glaube, es hatte sich Herr Bölling gemeldet, dann Herr Hans und dann Brigitte. Herr Bölling?
Ja, dann, also erstmal richtig, natürlich die jüdische Seite war sehr viel besser organisiert, auch militärisch besser trainiert. Also teilweise waren sie ja in der britischen Armee drin. Die hatten vorher schon Armeen wie Haganah und diese beiden anderen radikaleren Gruppen. Was natürlich auch dazu kam, ist natürlich, Teile waren es, zum Teil war es Überleben des Holocaust, die sehr motiviert waren natürlich. Weil jetzt hatte man die Chance, einen eigenen Staat zu gründen, einen Staat zu gründen, wo man halt nicht verfolgt wurde, wo man nicht platt gemacht wurde. Es gibt ja dieses Gefühl, teilweise unter vielen Juden, nicht das Gefühl, das berechtigte Gefühl, es hat uns keiner wirklich geholfen. Wir wurden umgebracht, wir haben uns nicht wehren können und es hat uns keiner wirklich geholfen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, endlich mal einen eigenen Staat zu bekommen und den werden wir auch nicht mehr hergeben. Das ist ja auch so die Staatsphilosophie von Israel heute. Darum auch Masada da darf nie wieder fallen. Wir sind da der wehrhafte Jude gegen den, als gegenübergestellt dem Diaspora-Juden, der immer verfolgt wurde, ist der wehrhafte Juden, der sich wehrt und der sich nichts mehr gefallen lässt. Das spielt sich ja eine erhebliche auch eine Rolle.
Ja, die
Abgesehen.
Motivation
Und
war
dazu
sicher da.
natürlich, dass die Sowjetunion damals auf Seiten Israels war. Die hatten die Konzentrationslager befreit. Sie haben die Tschechoslowakei über die Tschechoslowakei Waffen an die Israelis geliefert. Das hat sich ja dann wenige Jahre später komplett geändert in die andere Richtung. Also seit den späten 40er, spät seit den 50er Jahren ist Israel der Feind schlechthin. Also die USA und Israel sind sozusagen die Brückenköpfe des Kolonialismus und man hat sich da auf die Seite des arabischen Nationalismus gestellt und mit einer entsprechenden Einseitigkeit. Und die Fronten waren ja, da wurden ja dann doch sehr stark verhärtet, dass sie langsam wieder aufgelockert wurden, das hat ja Jahrzehnte gedauert.
Ja, diese Unterstützung der Sowjetunion für den Teilungsplan der UNO hatte wirklich auch interessante Folgen eben vor Ort. Es wurden ja auch im Text die Kommunisten in Nazareth erwähnt. Also es gab im Mandatspalästina die kommunistische Partei, die natürlich aus ihrem sozialistischen Bewusstsein zunächst eine gemischt arabische jüdische Partei war. Dann haben sie sich aber doch aufgrund des Konfliktes in eine jüdische und eine arabische Partei getrennt. Aber den Kommunisten, sowohl den jüdischen wie den arabischen Kommunisten, um linientreu mit Moskau zu bleiben, blieb gar nichts anderes übrig, als den Teilungsplan anzuerkennen. Und das war gerade auf der arabischen Seite schon eher die Minderheit der Bevölkerung, die das getan hat. Und dadurch waren eben auch gerade in Nazareth, wo die Kommunisten ähnlich wie in Haifa relativ viel Einfluss hatten, gab das dann eben auch die Möglichkeit, an Kontakte mit den jüdisch-israelischen Kommunisten anzuknüpfen und auf die Weise auch zu versuchen, die Situation in der Stadt zu verbessern auch. Also von daher steht das auch im Hintergrund, dass es zu dem, was in Nazareth geschehen ist und auch in den Jahren, die nach 1948 folgten, haben auch die Kommunisten in Nazareth immer versucht, eben auch durch ihre Kontakte zur Regierung die Situation zu verbessern. Herr Hans. Man kann sie nicht hören. Das ist wieder wie beim letzten Mal das Problem. Ich sehe zwar, dass sie, also eigentlich sollten sie nicht stumm geschaltet sein, so wie man sieht, aber es ist nicht, Wenn Sie meinen, Sie können es in den Chat schreiben, tun Sie es, wenn es zu lang ist. Brigitte.
Ja, ich habe noch eine Frage dazu. Welches ist das Narrativ, was hier stimmt? Die IDF reagiert auf Angriffe der Araber oder die IDF versucht, auch ohne solche Angriffe, so viel von diesem Land sich anzueignen, wie nur irgendwie geht?
Also ich würde sagen, er spricht es nicht ganz so eindeutig an in dem Text, aber ich denke, es kommt schon zum Ausdruck, weil er eben auch sagt, dass Nazareth in einer Gegend ist, die eigentlich dem arabischen Staat zugesprochen war und wo auch wenige Juden lebten, dass es eigentlich keinen militärischen Grund gab, Nazareth anzugreifen. Wir werden gleich noch in anderen Texten sehen, dass man das auch anders sehen kann, denn es stimmt zwar, dass in der ganz nahen Umgebung von Nazareth keine Juden lebten, aber ein paar Kilometer weiter gab es schon einige Kibbuzim und eben auch die Stadt Afula. Und da waren gewisse strategische Interessen da, aber an diesem Ort und zu dieser Zeit des Krieges kann man, denke ich, sehr deutlich sagen, es gab keine strategische militärische Notwendigkeit, um jüdisches zu leben, Nazareth zu erobern. Und wir haben ja auch gerade bei den Karten von den Teilungsplänen gesehen, dass nach dem Wunschtraum der Jewish Agency eben ganz Galiläa zum jüdischen Staat gehören sollte. Und völlig egal, wer da wohnt. Und ich denke, vor diesem Hintergrund muss man eben auch die Eroberung von Nazareth sehen, weil das eben auch mitten in Galiläa liegt, dass man halt das ganze Gebiet haben wollte. Und wir werden dann ja auch sehen, also Nazareth selber bleibt als arabische Stadt bestehen, aber um die Stadt herum werden natürlich auch weitere jüdische Ansiedlungen in den folgenden Jahren dann gebaut. Also es ging schon auch darum, dieses Land zu haben. Ja. Und ich denke, das muss
Okay.
man wirklich im Verlaufe des Krieges an unterschiedlichen Orten jeweils sehen. Es gab Kämpfe, die wirklich nötig waren, nachdem es einmal zum Krieg gekommen war. Man hätte natürlich, ohne jetzt die Frage zu stellen, hätte man das nicht von vornherein vermeiden können. Aber in dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist, gab es Orte, wo klar war, da muss gekämpft werden, um jüdisches Leben zu retten. Aber es gibt genauso auch Orte, wo das nicht der Fall ist. Und je länger der Krieg dauert, im Sommer 1948 in der Stadt Israel existierte schon 2 Monate. Für den Gesamtstaat war der Krieg schon gewonnen, das war schon klar. In dem Sinne war auch, was ja auch ein paar Mal erwähnt wurde, die Vertreibung und die Massaker in Lut und Ramle waren auch militärisch nicht mehr nötig. Die Städte hatten auch keine, obwohl sie auf dem Weg nach Jerusalem liegen, aber der Weg nach Jerusalem war schon frei. Auch das wäre nicht mehr nötig gewesen. Gut. Ja, soweit also die Stadt Nazareth selber, also bestehen bleibt. Es wurde ja schon in dem Text auch darauf hingewiesen, dass das Schicksal des Dorfes nördlich von Nazareth, Safuria, anders war. Und da habe ich jetzt noch einen Text von Benny Morris, den hatten wir ja auch letztes Mal schon erwähnt. Der Text, den ich hier habe, ist aus seinem älteren Buch, nicht aus dem Buch, das einige von Ihnen kennen. Da beschreibt er den Kampf um Safuria und auch die anderen Dörfer in der Umgebung Nazareths, die nicht überlebt haben, sondern dem Erdboden gleichgemacht wurden. Da heißt es also, am 14. und 15. Juli kamen Tausende von Flüchtlingen aus Schefa'am nach Safuria und drückten die Stimmung der Einwohner des Dorfes noch mehr nieder. Ein Flugzeug der IDF bombardierte Safuria in der Nacht des 15. Juli. Einige Einwohner wurden getötet und im Dorf brach Panik aus. Die Bombardierung kam völlig überraschend. Das Dorf wurde auch vom Beschuss durch Granatwerfer getroffen. Die Einwohner begannen, in Massen aus dem Dorf zu fliehen. Zunächst gingen sie von ihren Häusern hinaus in die Wadis und die nahen Haine. Nachdem die Hilfe von Seiten der arabischen Befreiungsarmee, so wird sie die Rettungsarmee in mancher israelischen Forschung genannt, in Nazareth, die sie erwartet hatten, nicht kam, verzweifelten auch die Leute der lokalen Miliz, schlossen sich am 16. Juli ihren Angehörigen an und flohen gemeinsam nach Norden. Die meisten in den Libanon. Im Dorf blieben etwa 100 Personen, die meisten alte Menschen. Sie wurden nach einigen Monaten vertrieben. Sofort vertrieben wurden demgegenüber die Einwohner, die in Al-Mujaydil geblieben waren, anscheinend in Richtung Nazareth. Dieses Dorf und ebenso Ma'alul, Arawis und Adamun waren die einzigen von denen in der zweiten Phase von Operation Palmbaum eroberten Dörfern, die völlig ihrer Bewohner entleert und später dem Erdboden gleichgemacht wurden, zusammen mit Safuriya. Es sollte angemerkt werden, dass in vier von diesen fünf Dörfern alle Einwohner oder die große Mehrheit Muslime waren. Und die Einwohner von mindestens zweien, Safuriya und Al-Mujaydil, in der Vergangenheit den Leuten von Kawuk-Chi geholfen hatten und bei den Ereignissen von 1936 bis 1939 der jüdischen Niederlassung Schaden zugefügt hatten. Außerdem ist anzumerken, dass die IDF in einigen dieser Dörfer, vor allem in Safuriya, auf starken Widerstand traf. In allen übrigen Dörfern, die in der zweiten Phase der Operation ohne jeden Widerstand oder nur geringem Widerstand oder unter nur geringem Widerstand erobert wurden, wurde es wenigstens einem Teil der Einwohner erlaubt zu bleiben. Die Aufteilung in die, die blieben und die, die gingen, wurde meist nach den Großfamilien vorgenommen. Diese Dörfer bestehen bis auf den heutigen Tag. Ja, und dazu noch einige Bilder von Safuriya. Ja, das ist ein Bild des Ortes aus den 1930er Jahren, also ein Dorf oben mit der Festung noch von Dahr al-Umma, von dem wir letztes Mal gehört haben, im 18. Jahrhundert angelegt, an den Abhängen des Hügels angelegt. Und das Dorf ist also nach den Kämpfen vollständig zerstört worden. Und heute ist das der Nationalpark Tsipori oder Seforis, wo man eben in den folgenden Jahrzehnten riesige Ausgrabungen gemacht hat, die römische Stadt, Hauptstadt des Herodes Antipas, ausgegraben hat mit einem Theater, Häuser mit wunderschönen Mosaiken. Und darin existiert eben noch hier die Festung von Dahr al-Omar. Hier sehen wir das Gebäude näher. Dort befand sich auch bis 1948 die Schule des Dorfes. Und etwas am Abhang davon ist auch der Friedhof erhalten. Aber da ist auch nur ein Hinweisschild, das sagt muslimischer Friedhof. Das heißt, eigentlich die Beschilderung und die Erklärung des Nationalparks beschränken sich mehr auf die fernere Vergangenheit, ohne viel von der Geschichte des Dorfes Safuriya in der Moderne und 1948 zu erzählen. Und neben der Ausgrabungsstätte ist auch ein moderner israelischer Ort, der den alten hebräischen Namen Tsipori übernommen hat, gegründet worden. Ja, so viel zu Safuriya. Dazu Anmerkungen.
Der Hans hatte noch in den Chat geschrieben, wie wurde das Eigentum der Vertriebenen entschädigt?
Es wurde nicht
Wurde es
entschädigt.
geraubt? Oder wurde es geraubt?
Ja, also es gibt aus den großen Städten wie Westjerusalem, Jaffa, Haifa, gibt es eine Menge Augenzeugeberichte, auch von jüdischen Augenzeugenberichten, dass sofort mit der Eroberung der Städte sowohl Soldaten als auch Zivilpersonen in die leerstehenden Häuser eingedrungen sind und alles mitgenommen haben, was zu bekommen war. Auch sehr schwieriges Kapitel ist, dass viele Bücher, gerade in Jerusalem, die sich in den Häusern der arabischen Elite befanden, schließlich und endlich in der israelischen Nationalbibliothek gelandet sind. Also eine Geschichte von den Töchtern von Khalil al-Sakakini, einem wichtigen palästinensischen Pädagogen, Intellektuellen in Jerusalem bis 1948, der im letzten Moment dann doch nach Ägypten geflohen ist. Er hatte gerade ein paar Jahre vorher sein Haus in Westjerusalem gebaut und wahrscheinlich selber nie erfahren, was aus seiner Bibliothek mit wirklich seltenen Werken geworden ist. Und nach 1967 kamen seine Töchter, die inzwischen in Ramallah wohnten, nach Jerusalem, was dann ja einfach möglich war, und hatten eben von irgendjemandem erfahren, dass die Bücher ihres Vaters in der Bibliothek, in der Nationalbibliothek sind. und sind dorthin gegangen, um die Bücher zu sehen. Und der Bibliothekar hat ihnen nur erlaubt, sich ein Buch auszusuchen, das sie bestellen könnten, um es anzusehen. Also da ist auch, da gab es auch mal einen langen Filmbericht darüber, wie es mit diesen geraubten Büchern aussieht. Also das ist der bewegliche Besitz, und der Immobilienbesitz, der ist eben, also in den größeren Städten normalerweise sind da halt sofort jüdische Einwohner eingezogen, weil ja auch, man kann sagen, der Staat Israel hatte ein konkretes Problem. Er hatte jetzt auch mit seiner Gründung sofort Massen von Einwanderern, die auch irgendwo wohnen mussten. Und man war natürlich noch so glücklich, die Häuser nehmen zu können. Und parallel dazu ist eben auch, dass 1950 das Gesetz für den Besitz der Abwesenden erlassen worden. Und dieses Gesetz legt fest, dass jeder, der während der Kriegszeit entweder sich in Feindesland befunden hat oder sogar in Orten, die Teil des Staates Israel wurden, aber in denen Kämpfe stattgefunden haben, dass alle diese Personen das Recht auf ihren Besitz verloren haben. Und das ist de facto eine fast kollektive Enteignung des palästinensischen Besitzes. Also ich kenne einige Fälle aus Westjerusalem, da waren einige Palästinenser während des Krieges in Lateinamerika. Und das waren keine Feindesländer, das waren ja alles Länder, die auch für den Teilungsbeschluss gestimmt hatten. Und da, denen ist es gelungen, wenn sie vor Gericht gegangen sind. Automatisch ging das auch nicht, aber wenn sie vor Gericht gegangen sind, dann haben sie ihren Besitz zurückbekommen. Und in Galiläa und gerade eben auch in Dörfern der Umgebung von Nazareth, da geht es natürlich nicht nur um Häuser, sondern auch um Landbesitz, um Felder, um Weideland. Und sehr schnell waren die benachbarten Kibbuzim daran interessiert, möglichst viel von diesem Land zu bekommen. Und es ist also enteignet worden, eben aufgrund dieses Besitzes. Und auch die Einwohner dieser Dörfer, eben Safuria, Al-Mujaydil, Ma'alul, die als Flüchtlinge in Nazareth leben und ja auch Staatsbürger Israels geworden sind, die leben ein paar Kilometer von ihren alten Dörfern entfernt, aber aufgrund dieses Gesetzes haben sie eben nicht die Möglichkeit, obwohl sie israelische Staatsbürger sind, ihren alten Besitz zurückzubekommen. Das ist also das Problem der internen Flüchtlinge, die, obwohl sie vor Ort sind und überall in Israel wohnen können, aber rechtlich ihren Besitz zurückzubekommen, ist nicht möglich. Und da sieht man eben auch, das sind auch Dinge, die nicht mehr militärisch nötig waren. Das sind alles Dinge, die nach den Kriegshandlungen stattgefunden haben. Und es war wirklich ironisch, dass ausgerechnet die Kibbuzim mit ihrer sozialistischen Ideologie, die ja auch ansonsten immer von Zusammenleben sprechen, aber das Land, das erobert war, wollten sie für sich selber haben, um es zu bestellen. Ja, ist nochmal ganz wichtig, die Details zu ergänzen, denke ich. Gut, dass Sie nachgefragt haben. Ja, zu Safuria noch nachfragen. Ich denke, man sieht bei Benny Morris sehr stark, er versucht, sozusagen logische Gründe zu finden, dass er versucht zu erklären, warum das eine Dorf ja erobert und zerstört worden ist und das andere nicht. Dass man einmal nachfragt, welcher Religion gehörten die Leute an, ob sie Muslime oder Christen oder Drusen waren. Die Drusen haben ganz klar mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet, wie es Angehörige von Minderheiten eigentlich immer tun, um überleben zu können. Und das ist auch in dem Buch von Adel Manah interessant. Er stellt die Drusen nämlich auch nicht als Kollaborateure dar, sondern sagte, sie haben eben die Realität gesehen und haben versucht zu bewahren, was zu bewahren ist. Und er betont auch, und sie haben nicht nur an sich selber gedacht, sondern haben in gemischten Dörfern versucht, auch mit sich zusammen ihre christlichen und muslimischen Nachbarn zu retten, was ihnen auch durchaus in einigen Fällen gelungen ist. Also das ist das eine Kriterium, das Benny Morris versucht zu finden, was tendenziell, denke ich, funktioniert, aber nicht unbedingt in jedem spezifischen Fall. Und das andere eben zu sagen, da war wirklich konkreter Widerstand, wie es in Safurie eben auch der Fall war. Also man hätte das Dorf nicht friedlich erobern können. Und damit kann man jetzt fragen, sind das Rachegelüste oder strategische Überlegungen, wenn ich sage, die Leute haben 12 Jahre vorher gegen uns gekämpft, 1936 bis 1939. nehme ich damit einfach an oder weiß vielleicht auch, dass sie weiterfeindlich sind oder ist das einfach ja auch einfach eine alte Rechnung, die man noch begleichen möchte? Das kann man natürlich in unterschiedliche Richtungen sehen. Ja, in dem Text von Benny Morris wurde ja auch schon das Dorf Al-Mujaddil, etwas südlich von Nazareth erwähnt, das auch erobert und zerstört worden ist. Auf dem Land von Al-Mujaddil ist die jüdische Ortschaft Migdal HaEmek gegründet worden, wie es eben bei vielen dieser Dörfer der Fall ist. Und es gab vor einigen Jahren, ich habe heute nachgesehen, inzwischen ist es nicht mehr auf der Internetseite der Stadt Migdal HaEmek, aber ich habe da mal vor 13 Jahren habe ich mal einen Artikel über diese Dörfer geschrieben und da gab es ein Kapitel über die Geschichte von Migdal HaEmek noch im Jahre 2012 auf der Internetseite und ich bin ganz glücklich, dass ich mir den damals kopiert habe, denn auf diese Weise habe ich ihn noch und das ist, glaube ich, ganz interessant, diesen Text zu sehen, wie da diese Stadt, die auf den Überresten von Al-Mujaddil gegründet worden ist, wie sie sich sozusagen als Erbin von Al-Mujaddil sieht und ihre Existenz dort auch ganz gut rechtfertigen kann. Ja, sehen wir uns das mal an. Der Beginn der Stadt liegt in dem arabischen Dorf Mujaddil. Ein Dorf, in dem ca. 1300 Menschen wohnten, größtenteils Muslime und eine Minderheit, ca. 200 Menschen Christen. Die meisten befassten sich mit Landwirtschaft und waren friedliebende Menschen. Die Beziehungen zwischen den Dorfbewohnern und den jüdischen Ortschaften der Umgebung waren intakt. Ab und zu entstanden zwar Streitigkeiten hinsichtlich des Bodens und des Weidelandes, aber sie wurden in gegenseitigem Einverständnis gelöst, auch in gemeinsamen Feierlichkeiten. Die Spannung zwischen den beiden Völkern erwachte, als die Teilungskommission der UNO 1947 über die Teilung des Landes Israel entschied. Die Grenzlinie zwischen den beiden geplanten Staaten verlief zu Füßen der Anhöhen Mujaddils. Als der Befreiungskrieg ausbrach, wurde die Straße durch das Wadi Ara für jüdischen Verkehr geschlossen. Und der Verkehr auf der Straße Afula Haifa, die nahe an den Kibbuzim Sarit und Ginegar vorbeiführte, ging an den Füßen der Anhöhen Mujaddils vorbei. Eines Nachts unternahmen Kräfte der Haganah eine heimliche Expeditionstour im Dorf und entdeckten, dass arabische Jugendliche an Waffen trainieren. Es gab keinerlei Zweifel, dass dieses Training dazu bestimmt war, die jüdische Bevölkerung und den hebräischen Verkehr im Tal zu treffen. Das Training der Shabab, eben das arabische Wort für junge Leute, von Mujaddil wurde unter Anleitung von Soldaten der jordanischen Legion vorgenommen. Später sollte sich herausstellen, dass die Dorfältesten und an ihrer Spitze der Muchtar gegen diese Tätigkeit waren. Aber die Hand der jungen Leute und der Hetzer war stärker als die Abwägung. Diese Entdeckung zündete in der Regionalkommandantur der Haganah eine rote Lampe an. Und um der Gefährdung des öffentlichen Verkehrswesens ein Ende zu setzen und die bewaffneten Schabab daran zu hindern, auf die Talstraße hinunterzukommen, wurde beschlossen, die nahegelegenen Dir Tawil-Anhöhen unter Kontrolle zu bringen. Ebenso wurde Anweisung gegeben, die Araber von Mujaddil um jeden Preis daran zu hindern, den Ertrag ihrer Felder, die nahe bei der Straße lagen, zu ernten. Die Spannung wuchs und es dauerte nicht lange, bis Mujaddil und seine Anhöhen zu einem Störfaktor wurden. Die Araber reagierten mit Scharfschießen auf Ginegar und Sarid und ebenso auf Fahrzeuge, die auf der Straße fuhren. Die Befürchtung war, dass die Dorfbewohner inzwischen Verstärkung durch die Truppen von Kawuktschi bekommen hatten, dessen Kontrolle über das Gebiet der Wälder von Manasse und die Straße von Jokneam unbegrenzt war. Als Antwort auf die Schüsse aus dem Dorf wurde an einem der Tage ein kleines Primusflugzeug der israelischen Luftwaffe, die damals noch in den Kinderschuhen steckte, herbeigeholt und sein Pilot warf einen Benzinkanister aus dem Fenster auf das Dorf. An der Stelle brach ein großer Brand aus. Die Araber des Dorfes blieben nicht schuldig und verstärkten ihr Scharfschießen und ihre Störungen des jüdischen Verkehrswesens. Die Konfrontation war unvermeidlich. Viele der Dorfbewohner, die Angst vor dem Bevorstehenden hatten, verließen ihre Häuser. Im Mudschedel blieben nur die bewaffneten Kräfte, die verstärkt wurden. Und dann begann Operation Palmbaum unter dem Kommando von Chaim Laskow, dem späteren Generalstabschef der IDF. Das Ziel der ersten Operation der IDF an der nördlichen Front in den 10 Tagen war es, die Posten des Feindes auf den Bergrücken Westgaliläas zu erobern, um dem Küstenstreifen, der unter israelischer Kontrolle war, Tiefe zu verschaffen, die Truppen der Rettungsarmee unter Kawuchi zu schlagen und deren Angriffsplan zu vereiteln. Am Morgen des 15.07.1948 eroberten Einheiten der Golani-Brigade Ma'alul und Mudschedel. Der Angriff begann aus der Richtung von Ginnegar. Die Truppen, die auf den steilen Berg hinaufkletterten, trafen auf scharfen, starken Beschuss aus der Richtung von Ma'alul. Aber das Dorf wurde in einem gewagten Sturmangriff erobert. Damit war der Kampf nicht zu Ende, denn das Ziel der Soldaten der IDF war das Dorf Mudschedel. Vor dem Sturmangriff nach innen wurde das Dorf durch heftigen Beschuss weich gemacht. Als die Truppen der IDF in das Dorf eindrangen, fanden sie es fast menschenleer vor. Es stellte sich heraus, dass diejenigen, die den jüdischen Ortschaften und dem öffentlichen Verkehr geschadet hatten, um ihr Leben geflohen waren, als die Phase der Konfrontation mit Waffen erreicht war. Die alteingesessenen Landbesitzer der Gegend erzählen, dass den ganzen Tag lang im eroberten Dorf die Flammen brannten und der Rauch aufstieg. Die Eroberung des arabischen Dorfes Mujadel legte den ersten Grundstein für Migdal HaEmek. Verschiedene Prinzipien lagen der Entscheidung der Regierung, den Ort zu errichten, zugrunde. An erster Stelle stand für die Niederlassungsorganisationen die Frage der Zerstreuung der Bevölkerung im Land, dass sich nicht alle im Zentrum konzentrieren. Und noch mehr war das brennende Problem, damals wie heute, die Judaisierung Galiläas. Auch dazu noch einige Bilder. Ja, das ist ein Bild von Al-Mudjadel vor der Nakba, ein relativ kleines, bescheidenes Dorf. Und hier sieht man schon den Anfang des Baus von Migdal HaEmek, hier die Gebäude. Und hier sieht man die Kirche, die übrig geblieben ist. Das sehen wir gleich noch. Und so in etwa sieht heute Migdal HaEmek aus. Also der Name Migdal HaEmek bedeutet übersetzt Turm des Tals. Und hier ist natürlich auch der große Turm, der das Wahrzeichen der Stadt ist. Und mitten in dieser jüdischen Stadt ist noch erhalten geblieben die katholische Gabrielskirche, wo eben ein Priester geblieben war, und auch heute wird hier noch versorgt. Und ein paar Meter weiter auf der anderen Straßenseite existiert auch noch die orthodoxe Kirche von Al-Mudjadel. Also muss ich eigentlich fragen, wenn man durch diese Stadt geht, wie kommen diese beiden Kirchen hier hin, wenn es eigentlich gar keine christlichen Einwohner mehr gibt. Während die andere Stadt Ma'alul, die erwähnt wurde, auch da sind die beiden Kirchen, die orthodoxe und die katholische Kirche, erhalten geblieben, und die liegen heute in einem Wald, der Naturschutzgebiet ist, wo eben die übrigen Häuser der Stadt, des Dorfes auch zerstört worden sind. Aber die beiden Kirchen sind noch da und werden teilweise inzwischen von den Flüchtlingen von Ma'alul, die in Nazareth wohnen, auch für Hochzeiten und Taufen, andere Feierlichkeiten noch genutzt. Das wird sozusagen akzeptiert, aber diese momentane Präsenz mal für Feierlichkeiten, aber eben eine Rückkehr ist nicht möglich, nicht zu reden davon, dass außer den Kirchen ja nichts mehr steht. Ja, dazu Anmerkungen. Also ich finde diesen Text der Stadt Migdal HaEmek sehr spannend, auch weil er sozusagen glaube, ohne groß drüber nachzudenken, ist jetzt keine geschichtliche Forschung, sondern wie die Stadt sich eben auf ihrer Internetseite präsentieren möchte. Und ich denke, was einmal typisch ist, eben zu sagen, wir haben doch eigentlich vorher ganz gut miteinander zusammengelebt. Keiner von uns wollte Krieg und es war eigentlich alles in Ordnung. Und erst, wo die große Politik reinkommt, in dem Moment eigentlich, würde was sagen, die UNO ist schuld, so wie es formuliert wird, etwas überspitzt gesagt. Ja, Kor.
Aber jetzt ist der Text weg, habe ich verstanden.
Ja, mein Gut, das kann auch einfach, ich würde es nicht unbedingt böswillig bezeichnen, es kann einfach sein, dass die Stadt ihre Internetseite modernisiert hat. Es gibt also gar nichts mehr zur Geschichte. Es ist nicht durch was anderes ersetzt worden, sondern es gibt nur aktuelle Informationen zu dem, was die Stadt tut. Also ich habe auch gesehen, sie hat auch direkt, wenn man die Internetseite jetzt aufmacht, kommen sie jetzt, Sachen, die sie auf den Krieg beziehen und sagen, wir werden gemeinsam siegen. Vielleicht hat es auch mit dem Krieg zu tun, dass man das alles neu gestaltet hat, keine Ahnung. Aber ja, ich finde es schon schade, dass es weg ist.
Ja gut, aber ich finde der letzte Satz und vor allem das letzte, das brennende Problem, die Judaisierung
Ja.
Galiläa. Und das spielt jetzt natürlich noch stärker als damals,
Ja,
oder?
das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich würde sagen, eben unschuldig verräterisch könnte man sagen. Ich denke, ich vermute, vielleicht die meisten von Ihnen, für die hat das Wort Judaisieren einen negativen Beiklang. Das ist in Israel nicht der Fall. Das ist etwas Gutes.
Ah, ja, klar.
Und das ist ganz, deswegen wird es ja eben auch so unschuldig gesagt. Und ja, das ist letztlich, würde ich sagen, das, was hinter der Logik eben des Teilungsvorschlags der Jewish Agency stand, die eben ganz Galiläa für den jüdischen Staat haben wollte. Und das Ganze macht natürlich nur Sinn, wenn man auch Juden ansiedelt. Und gerade im Raum Nazareth ist das auch enorm wichtig, weil dort eben die große Stadt Nazareth selber und andere Dörfer übrig geblieben sind. Da hat es auch gerade in den 50er Jahren wirklich Angst gegeben, wenn wir da sozusagen jetzt eine Ecke im Staat haben, wo fast nur arabische Bevölkerung wohnt, werden die irgendwann vielleicht Autonomie wollen. Und darum hat man auch sehr früh angefangen, ganz planmäßig, gerade in Nachbarschaft der verbliebenen arabischen Ortschaften, jüdische Ortschaften zu gründen, damit es eben keine flächendeckende arabische Anwesenheit gibt. Auch Nazareth hat eine jüdische Nachbarstadt schon Anfang der 50er Jahre bekommen, die hieß Nazrat Elit, Obernazareth, und ist liegt auch oberhalb von Nazareth. Ich sehe, da kam gerade eine Frage zu den Drusen, komme ich gleich drauf, ne? Und dadurch, dass diese Stadt eben wirklich sofort neben dem arabischen Nazareth gebaut wurde, ist zumindest zu einer Seite hin damit auch die Ausweitung der Möglichkeit der Stadt Nazareth schon begrenzt worden. Da zeigt man eben, sieht man eben auch die Bevorzugung, wo der Staat Gelder hingibt, wo er ermöglicht, Ortschaften zu gründen oder bestehenden Ortschaften ermöglicht oder nicht ermöglicht, umgebendes Land zu kaufen, um sich zu vergrößern, dass da eben sofort eine Nachbarstadt neben Nazareth gesetzt wurde, um die Ausweitung des arabischen Nazareth auch zu verhindern. Inzwischen heißt die Stadt nicht mehr Nazrat Elit, nicht mehr Obernazareth, sondern Nofa Galil. Aussicht Galiläas wollte vielleicht auch sogar den Namen Nazareth loswerden. Und de facto hat sie heute eine gar nicht kleine Anzahl von arabischen Einwohnern. Denn gerade weil Nazareth keinen Platz mehr hat und weil keine Baugenehmigungen gegeben werden, haben sich immer mehr Leute aus Nazareth gesagt, okay, dann sehen wir eben, dann ziehen wir eben nach Nofa Galil. Oder andere ziehen nach Afula in die jüdische Stadt, die schon in den 1930er Jahren gegründet wurde. Aber da passiert es dann auch regelmäßig, wenn das nicht einzelne Leute, sondern schon ein paar hundert oder so sind, dass dann jüdische Einwohner anfangen zu demonstrieren, wir wollen die nicht hier haben. Und der Bürgermeister von Obernazareth hat sich auch, das war irgendwie vor 10 oder 15 Jahren, da war die Zahl der arabischen Einwohner von Obernazareth schon so groß, dass nach den statistischen Anforderungen eigentlich eine arabischsprachige Schule in Obernazareth hätte errichten müssen und er hat sich geweigert. Er hat gesagt, die können ja nach Nazareth in die Schule gehen. Ich bin nicht bereit, dass in meiner Stadt eine arabischsprachige Schule ist. Also das sind alles Dinge, die enorm kompliziert sind. Da könnte man auch eine eigene Einheit zu machen, eben wie diese Dinge nachher gegangen sind. Und in dieser Tradition ist eben auch Migdal HaEmek zu sehen, auch etwas zur Judaisierung Galiläas beizutragen. Ja, ich sehe, es sind zwei Dinge im Chat. Ja, also ich gehe noch mal gerade erst auf Herrn Schobes ein, weil sich das noch auf unsere Geschichte von Safuria bezieht. Ich kann und El-Mujadel bezieht. Ich kann gut verstehen, dass man die Geschichte mit dem Abwerfen eines brennenden Benzinkanisters als entscheidende Wendung des Geschehens lieber aus der Geschichtsschreibung wieder herausnimmt. Ja, das ist sicher auch eine Überlegung. Und es ist auch schon die Art, wie es beschrieben wird, ist ja okay. Also die Luftwaffe, die gerade erst angefangen hat, hat ein ganz kleines Flugzeug genommen und es hat nicht mal bombardiert, sondern nur ein Benzin darunter geworfen. Ilan Pape beschreibt in seiner Darstellung von den Eroberungen in der Gegend. Und auch Benny Morris hat ja erwähnt, dass Safurije bombardiert wurde und dann als Überraschung kam. Und Ilan Pape schreibt da noch ein Stück deutlicher zu sagen, das war die erste Bombardierung eigentlich, die es gegeben hat. Und auch eine Art der Kriegsführung, die es bis dahin gar nicht gegeben hatte. Und die natürlich, also keine der, die Rettungsarmee hatte keine Luftwaffe. Und das hat natürlich auch nochmal die Dinge sehr verschoben. Ja, dann ist ja noch eine Frage zu den Drusen. Also die Drusen nennen sich selber Drusen. Das kann man, ich bin keine Expertin für die Drusen, aber ich versuche mal. Also Al-Darsi gilt eben als einer der Begründer der drusischen Religion zu Beginn des 12. Jahrhunderts, die in Kairo, damals in Ägypten, das damals von den schiitischen Fatimiden beherrscht wurde, entstanden sind. Also sie sind ursprünglich eine Abspaltung aus dem schiitischen Islam, der ja die Erwartung eines Mahdi, eines messianischen Herrschers hat, im Gegensatz zu dem sunnitischen Islam, der das weniger kennt. Aber dann der schiitische Islam als Ganzer hat das eben mal verschoben zu einer Zeit, die irgendwann kommen wird, während eben Adarsi und noch ein anderer Verkündiger, dessen Namen ich im Moment nicht parat habe, auftraten und der Meinung waren, dass dieser künftige Erlöser schon da wäre, nämlich in Gestalt des Kalifen Al-Hakim, der auch unter mysteriösen Umständen verschwunden, gestorben, ermordet worden ist. Und das hat auch noch wohl zu seiner Sicht als einer heiligen Gestalt bei den Drusen beigetragen. Ja, da kommen sie her und natürlich die Einheit Gottes ist für sie wie auch für Muslime enorm wichtig. Sie selber sehen sich auch nicht mehr als Muslime. Also genau wie die Muslime sagen, die Drusen sind keine Muslime mehr, so sehen das die Drusen auch. Und sie haben sich dann hauptsächlich im heutigen syrisch-libanesischen Raum niedergelassen, weil sie da weiter von den Herrschaftszentren entfernt waren und etwas unbehelligter leben konnten und haben eben, also, ich meine, heute gibt es eine starke drusische Minderheit im Libanon, in Syrien, wo im Moment ja auch immer wieder von Verfolgungen die Rede ist und eben im Staat Israel, in Galiläa und auch auf den Golanhöhen. Meines Wissens nennen die sich selber ja Drusen, zumindest die, die in Israel sind. Und es ist ja manchmal auch so, wenn der Name vielleicht auch am Anfang nicht so ganz freundlich war, dass man ihn doch beibehält. So viel dazu, aber genau, was müsste ich da auch nochmal nachsehen. Ja, soweit die Umgebung von Nazareth. Und jetzt auch die Frage, ja, was ist denn eigentlich weiter in Nazareth geschehen? Also die Stadt ist bestehen geblieben, die meisten Einwohner sind geblieben, soweit so gut. Aber wie sah das Leben in den ersten Jahren aus? Und da ein Text von Lina Dalasche, die sich auch auf die Geschichte Nazareths in und nach 1948 spezialisiert hat. Anfang Januar verblieben in der Stadt ca. 5.200 Flüchtlinge, also diejenigen, denen nicht erlaubt wurde, zurückzukehren, die etwa ein Drittel der Stadtbevölkerung ausmachten. Die Stadt litt an Überfüllung und Tausende von Flüchtlingen suchten Zuflucht in Häusern, Schulen und Klöstern. Zusätzlich zu Wohnungsknappheit erlebte die Stadt einen Mangel an grundlegenden Lebensmitteln. Öl für häuslichen und industriellen Gebrauch, Elektrizität und angemessener Wasserversorgung. Zusammen mit den etwa 150.000 Palästinensern, die in dem neu errichteten Staat blieben, erhielten die Einwohner Nazareths, einschließlich der Flüchtlinge, bald nach dem Krieg die israelische Staatsbürgerschaft. Die israelische Führung fühlte sich an das Versprechen der Unabhängigkeitserklärung der palästinensischen Bevölkerung, die Staatsbürgerschaft zu verleihen, gebunden und wollte dieses Versprechen ausnutzen, um internationale Anerkennung und Unterstützung für ihren neuen Staat zu vergrößern. Dennoch war das, was den Palästinensern gegeben wurde, aufgrund von Israels Selbstdefinition als jüdischer Staat und der ausschließenden Politik und Gesetze des Staates de facto eine Staatsbürgerschaft zweiter Klasse. Vor allem wurden die palästinensischen Staatsbürger Israels unter ein strenges Militärregime gestellt, das von Oktober 1948 bis November 1966 dauerte und dem israelischen Militär eine nahezu unbegrenzte Autorität, die Details palästinensischen Lebens zu kontrollieren, garantierte. Das offizielle Israel rechtfertigte die Auferlegung des Militärrechts mit Sicherheitsvorwänden. Nachdem der Krieg von 1948 geendet hatte, lieferte die Militärherrschaft jedoch de facto die legale Grundlage für die wirtschaftliche Marginalisierung der Palästinenser und für weiträumige Beschlagnahmungen von Land. Der neue Staat eignete sich im Laufe der anderthalb Jahrzehnte der Militärherrschaft über die Hälfte allen Landes an, das palästinensische Bürger Israels besaßen. Unter der Militärherrschaft war das palästinensische Leben in Nazareth schwer eingeschränkt. Der Militärgouverneur beschränkte und kontrollierte die Bewegung von Menschen und Gütern, indem er eine Ausgangssperre von 8 Uhr abends bis 10 Uhr morgens auferlegte. Darüber hinaus wurde die Stadt häufigen Durchsuchungen unterworfen, in denen bewaffnete Kräfte Häuser durchsuchten und Einwohner unter einer Fülle von Anklagen verhafteten, einschließlich Infiltration, das angebliche Verbrechen, nach Nazareth zurückzukehren, nachdem man es während der Feindseligkeiten, die zu Besetzung und Fall der Stadt führten, verlassen hatte, das mit Verhaftung und Deportation bestraft wurde, und Kooperation mit den arabischen Armeen während des Krieges. Nach dem Krieg litt die Stadt an einer hohen Arbeitslosenquote und es gab wenige Gelegenheiten für wirtschaftliche Entwicklung. War Nazareths Wirtschaft jahrzehntelang beständig gewachsen, so war das Wachstum doch langsam aufgrund seiner relativ abgelegenen geografischen Lage und die Stadt blieb ein relativ ruhiges Hinterland. Abgesehen von dem privaten Sektor bot die Mandatsverwaltung weite Beschäftigungsmöglichkeiten für Hunderte von Angestellten in ihren Bezirksämtern in der Stadt, obwohl die meisten Nazarener in Haifa, einer zentralen palästinensischen Hafenstadt circa 30 Meilen nordöstlich von Nazareth, beschäftigt waren. Mit dem Aufhören des öffentlichen Verkehrs während des Krieges und der Besatzung Haifas durch zionistische Truppen im April 1948 blieben Tausende von Menschen in Nazareth arbeitslos. In den Monaten nach dem Fall Nazareths wurde Arbeitslosigkeit zur Norm und blieb es bis weit in die 1960er Jahre. Mangel an Arbeit hatte zu tun sowohl mit den allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Israel in den frühen Jahren seiner Existenz erlebte, als auch mit Regierungspolitik, die jüdischer Beschäftigung den Vorrang gab. Die Reisebeschränkungen, anfangs aufgrund der Instabilität während des Krieges und der Transportprobleme und später aufgrund der Vorschriften, die die Militärregierung verhängte, ermöglichten es nur einem sehr kleinen Teil der Arbeiter Nazareths, die Stadt um der Arbeit willen zu verlassen. Solche Restriktionen verringerten die Zahl der außerhalb Nazareths erhältlichen Arbeitsmöglichkeiten zu einem Zeitpunkt, wo lokal wenige Gelegenheiten zur Verfügung standen. Und die Situation wurde nur schlimmer durch die Anwesenheit Tausender von Flüchtlingen in der Stadt, die sowohl ihre Arbeit als auch das Land, das sie bearbeiten konnten, verloren hatten. In ihrem frühen Zusammentreffen mit dem neu gegründeten israelischen Staat versuchten Nazareths Einwohner und seine Führung, das Schicksal der Stadt zu verbessern, indem sie sich auf überlebenswichtige Dinge konzentrierten, das täglich Nötige sicherzustellen, wie auch Arbeit und Unterkunft für die Menschen zu finden. während sie sich mit der israelischen Kontrolle über jeden Aspekt ihres Lebens auseinandersetzten und über die Form dieser Kontrolle auf Wegen verhandelten, die sich mit der Zeit herausbildeten. Im Laufe des Jahres wurde das Verständnis der palästinensischen Führung hinsichtlich ihrer neuen Position kohärenter. Und sie bekam den Mut, assertiver Rechte für ihre Klienten und die palästinensische Öffentlichkeit im Allgemeinen einzufordern. Nachdem sie zunächst mit den israelischen Behörden zusammenarbeitete, um die täglichen Bedürfnisse der Einwohner der Stadt sicherzustellen, während sie auch ihr Bestes tat, sich der israelischen Hegemonie zu widersetzen, erweiterten vor allem die Kommunisten ihre Forderungen. Mit der Zeit schlossen diese Arbeits- und Bürgerrechte, volle Staatsbürgerschaft und Klarheit über die Stellung der Palästinenser in dem neuen Staat, sowohl als Bürger als auch als Israels jetzt zur Minderheit gewordene einheimische Bevölkerung ein. Eine neue Untersuchung der in Betracht stehenden Zeit enthüllt, dass die Palästinenser in ihrer Interaktion mit dem neu gegründeten Staat Israel weder Verräter und Kollaborateure noch still und passiv waren. Vielmehr verhandelten die palästinensischen Staatsbürger Israels als eine neue nationale Minderheit über die strukturellen Hindernisse, die ihnen der Staat Israel in den Weg legte, und überwanden unzählige und tägliche Formen von Kontrolle, die ihr kulturelles, politisches und wirtschaftliches Potenzial einschränkten. Ja, soweit so ein kleiner Einblick in die Schwierigkeiten, die Nazareth in den, gerade auch in den ersten Jahren, einige bleiben bis heute, hatte. Dazu Anmerkungen. Herr Cousin.
Man sagt ja oft auch eher anerkennend gemeint, ja, 20% der Bevölkerung Israels sind Palästinenser. Das sind ja Staatsbürger und Israel ist ja kein reiner jüdischer Staat, wie das vielleicht am Anfang angestrebt worden war, sondern eben, da sind ja mittlerweile auch nicht nur Palästinenser, sondern das ist ein Einwanderungsland und da sind viele Nationalitäten auf einem Fleck, auf einen Fleck. Und ich wollte noch einmal nachfragen, wie verhält es sich eigentlich mit der Stadt Tiberias am See Genezareth? Das ist da auch eine starke arabisch dominierte Gemeinde.
War es. Tiberias war bis 1948 eine gemischte arabisch-jüdische Stadt, mit, wenn ich mich richtig erinnere, schon einer jüdischen Mehrheit und hatte auch einen jüdischen Bürgermeister. Die Einwohner von Tiberias sind, das wurde ja auch in dem ersten Text von Adelmanah erwähnt, dass Tiberias im April 1948 schon erobert wurde. Da waren vorher die umliegenden Dörfer erobert worden und dann haben die Einwohner von Tiberias es mit der Angst zu tun bekommen und haben die Briten gebeten, sie zu evakuieren. Also das, in dem Sinne musste Tiberias nicht mit allzu viel Gewalt erobert werden, aber es war eben die Ereignisse um die Stadt herum, die dazu geführt haben, dass die Einwohner geflohen sind und eben ein großer Teil ist nach Nazareth gekommen, gerade auch die von den christlichen Einwohnern. Andere sind auch nach Jordanien geflohen. Also es gibt so heute so gut wie keine arabischen Einwohner mehr von Tiberias. Einzelne mag es geben, es ist auch sicher, Tiberias hat ja große Hotels. Es gibt eine Menge israelischer Palästinenser, die in Tiberias arbeiten. Das ist, und manche von denen mögen da auch eine Wohnung haben. Das kann man statistisch schwer sehen. Aber die Stadt als Ganze ist jüdisch geprägt. Es gibt noch in der teilweise ein bisschen wieder restaurierten Altstadt von Tiberias, die auch zerstört worden ist, ich glaube nach dem Krieg erst. Da ist noch übrig geblieben eine Moschee, die Dar al-Omar auch gebaut hatte. Die war aber auch lange ziemlich verfallen. Also es gibt relativ wenig, was an die arabischen Aspekte der Vergangenheit von Tiberias erinnert. Und was noch eher geblieben sind, sind die ausländischen Kirchen, die vor 1948 schon da waren. Es gibt eine katholische Kirche, eine orthodoxe Kirche, die wieder enormen Zuwachs hat durch die russischen Einwanderer, unter denen ja auch Christen sind. Und es gibt das schottische, inzwischen ein Hotel, das schottische Hotel, was ursprünglich ein Krankenhaus war, ganz wichtig war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber es sind eigentlich diese ausländisch-christlichen Institutionen, die als nicht-jüdische Institutionen übrig geblieben sind, während von der arabischen Bevölkerung Tiberias eigentlich nichts geblieben ist. Das wäre, wenn wir nochmal eine Reihe über lokale Aspekte des Konflikts machen wollen, könnte man da auch eine Einheit über Tiberias nochmal machen, um das ein bisschen genauer zu sehen. Aber das jetzt so kurz gesagt mal.
Jetzt ist das ja ein beliebtes Urlaubsziel für die jüdische Bevölkerung
Ja,
da.
genau, eben weil es am See Genezareth liegt,
Warme
Strände
Quelle.
hat. Und es ist auch eine Stadt, die immer mehr religiös bis ultraorthodox wird. Es gibt dort eben auch viele Rabbinengräber, wo natürlich auch eben die Frömmigkeit, die Gräber zu besuchen. Und da ist auch ein interessanter Fall, was nämlich ja erhalten geblieben ist, am Südrand von Tiberias ist der muslimische Friedhof, der eben auch daran erinnert, dass da auch mal andere Leute gewohnt haben. Und da gab es, was in Israel ganz oder in Palästina ganz selten ist, ein schiitisches Heiligengrab von einer Frau, die ja als Nachkommin Mohammeds gilt. Und in den 90er Jahren wurde plötzlich ein Schild aufgestellt, das ist das Grab Rachels, der Frau des Rabbi Akiva. Und heute glauben das alle sozusagen, ein Riesenwallfahrtsort, gerade für religiöse Frauen. Und ist auch so rausgenommen worden, bautechnisch aus dem Friedhof. Aber wenn man da rauskommt und in die Umgebung guckt, kann man schon sehen, dass das ein muslimischer Friedhof ist. Und dass auch die Judaisierung der Heiligengräber in Galiläa ist auch ein Teil der Judaisierung. Es sind nämlich alle möglichen Scheichgräber, die es gab, die eben in Gräber von Rabbinen aus der Zeit der Mishnah, ja, im zweiten, dritten Jahrhundert, umfunktioniert worden sind. Also auch das ist eine Form, die Topografie unter Kontrolle zu bekommen.
Danke.
Herr Bölling.
Also, wenn ich das richtig verstehe, es heißt ja immer, die 20% Araber sind voll gleichberechtigt und so weiter und so fort. Das ist aber anscheinend erkämpft worden, wie ich es jetzt sehe. Also, es war ja bis 1966 standen sie unter Militärherrschaft, wurden massiv benachteiligt und hat das auch ökonomisch ganz schön ausgenutzt anscheinend. Und dann im Laufe der Jahrzehnte ist es dann wohl erkämpft worden. Hier sahen wir gerade die Kommunisten, das ist auch irgendwann deren Job, als Sozialist dafür zu sorgen für gleiche Rechte. Dass der echte Gleichberechtigung existiert wahrscheinlich bis heute nicht wirklich. Schon
Genau,
allein
wollte
ist im
gerade
Grund, weil
sagen.
der Staat sich als jüdischer Staat versteht. Ja, also die Leute haben formal zwar die gleichen Rechte. Wie ist das eigentlich? Arabisch ist keine Sprache, keine Amtssprache mehr, glaube ich, oder?
Nein, das ist das Nationalitätengesetz, das vor einigen Jahren verabschiedet wurde, das der arabischen Sprache zwar einen besonderen Status, aber nicht einen gleichberechtigten Status mit dem Hebräischen gibt. Und dieses Gesetz war ja enorm umstritten, weil es eben wirklich eben auch der Regierung ermöglicht, jüdische Ansiedlungen, Infrastruktur zu fördern und das auch offen als Ziel zu erklären. Also es gibt durchaus eben auch gesetzliche Aspekte, an denen man die fehlende Gleichberechtigung klar machen kann. Die arabische Bevölkerung, abgesehen von den Tscherkessen und den Drusen, ist ja auch ausgenommen vom Militärdienst, wo man einerseits sagen kann, vielleicht sind sie selber auch froh drüber, aber der Militärdienst ist halt in Israel auch eine Eingangstür in viele Beschäftigungen. Und wenn man nicht nachweisen kann, dass man in der Armee war, hat man da auch schon gleich schlechtere Karten. Und natürlich, bitte?
Es gibt doch auch wahrscheinlich, es gibt doch, weil ich weiß, auch eine Minderheit von Arabern, die freiwillig Militärdienst machen, aber die haben es wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil die gelten unter
Ja.
den eigenen Leuten wahrscheinlich als Verräter.
Ja, genau, das ist schwierig. Wie gesagt, es gibt die Tscherkessen, die nicht Araber im eigentlichen Sinne sind, sondern die stammen aus dem Kaukasus. Und die Drusen machen es halt. Und es gibt einzelne, auch wirklich palästinensische Araber. Da gab es auch vor einigen Jahren einen Priester in Nazareth, der das vorantreiben wollte. Wie weit er, ich glaube, wahnsinnig erfolgreich war, glaube ich, nicht damit, weil es ist eben verpönt in der Gesellschaft noch. Und dann kommt natürlich dazu, neben diesen gesetzlichen Unterschieden, Die Frage, was fördert der Staat? Es ist seit der Gründung des Staates Israel keine neue arabischsprachige Stadt gegründet worden. Und natürlich massenhaft jüdische Städte sind gegründet worden. Die arabischen Städte haben es unheimlich schwer, wenn sie ihr Munizipalgebiet ausweiten wollen, um sich erweitern zu können, das genehmigt zu bekommen. Die Arbeitslosenrate ist in den arabischen Städten, vor allem in denen im Negev, zu den Beduinen kommen wir ja noch beim übernächsten Mal, tendenziell höher als in den jüdischen Städten. Also da sind eine Menge an Dingen, die eben auch in dem liegt, was der Staat finanziert und nicht finanziert. Das kommt auch noch mal als Problem mit dazu. Also von daher kann man wirklich nicht sagen, dass die Gleichberechtigung schon Tatsache ist. Die jüngere Generation der israelischen Palästinenser fordert das energischer ein. Aber es ist eben enorm schwierig. Und im Moment kommt es ja auch daran, also es kam zum ersten Mal wurde es ganz deutlich in den 90er Jahren, als die Oslo-Abkommen in der Knesset verabschiedet wurden. Die haben nur eine Mehrheit bekommen, weil die arabischen Parteien, die in der Opposition waren, dafür gestimmt haben. Und da hieß es sofort, solche Abkommen, die Gebietsverzichte des Staates Israel bedeuten, dafür braucht man eine jüdische Mehrheit. Gesetzlich überhaupt nicht durchzubringen. Aber dieser Gedanke ist da und es ist auch heute so, wir werden ja vermutlich dieses Jahr Wahlen haben, wenn sie nicht noch einen Weg finden, das abzuschaffen. Und einige der Oppositionskandidaten, auch Naftali Bennett, haben, um sich populär zu machen, um Wahlchancen zu haben, sagen sie, wir werden keine Koalition mit den arabischen Parteien eingehen. Also das gilt als etwas, was sich nicht gehört, obwohl wir ja, Bennett selber hatte ja in dem einen Jahr die islamische Bewegung mit in der Koalition, aber er hat sich jetzt sozusagen verpflichtet, das nicht wieder zu tun. Und das ist eben auch eine Frage der Legitimität. Und das ist, wenn heute eine Regierung in Israel legitim sein will, würde ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung sagen, sie ist nicht legitim, wenn sie von Arabern, von arabischen Parteien unterstützt wird. Und das ist natürlich enorm problematisch.
Sehe ich auch so. Also der Punkt ist also, dieser ganze Apartheid-Vorwurf ist überzogen, vor allen Dingen, wenn er auf Israel, Kern-Israel bezogen wird. Aber eine Benachteiligung ist schon vorhanden und teilweise da ganz erhebliche. Ja, okay, das.
Ja, ich glaube, da haben wir dann eben ein bisschen jetzt Eindruck rein gewonnen, wie schwierig das wirklich auch ist. Manche von Ihnen kennen ja vielleicht auch Nazareth und wir sind eine Stadt von über 60.000 Einwohnern. Und wenn man so durch die Stadt durchgeht, abgesehen jetzt von der engeren Umgebung der Kirchen, die Infrastruktur ist nicht, wer weiß was. Also es ist nicht mit vergleichbaren Städten, wo man jetzt wirklich versucht, der Stadt ein besonders attraktives Aussehen zu geben, eben auch aufgrund von fehlenden Geldern, die natürlich da sind. Ja, soweit zu dieser Ecke von Israel. Nächstes Mal haben wir dann die Nordgrenze zum Libanon. Ich sehe noch, Herr Hans meldet sich nochmal. Aber die Tücken der Technik wieder.
Der Hans hatte
Tja,
noch in den Chat geschrieben,
dann
war
schaue
das
ich die.
Militärrecht also nichts anderes als ein Notstandsgesetz ausschließlich für Araber? Und wenn ja, ist das nicht Apartheid? Das war das so.
Ja. Ja, also das galt nur für die arabische Bevölkerung, die im Staat Israel verblieben war und hat eben wirklich bis 1966 gedauert. Also nicht etwas, was man sagt mal, okay, ein Jahr nach dem Krieg. Ja, also ich würde sagen, wie wir es nennen wollen, können wir uns darüber streiten. Aber es ist auf jeden Fall eine enorme Benachteiligung da. Es ist halt nicht so weit, man könnte fast sagen, also im November 1966 hat das Militärrecht innerhalb Israels geendet, um dann weniger als ein Jahr später in den eroberten Westbank neu eingeführt zu werden. Und da kann man eindeutig sagen, das wäre vielleicht ja ein Unterschied zu dem, was für Israel gilt. In den besetzten Gebieten sind wirklich zwei unterschiedliche Rechtssysteme. Die Siedler, die in der Westbank leben, stehen nicht unter denselben, die stehen unter israelischen Gesetzen, während die Palästinenser, die dort leben, unter Militärgesetzen stehen. Das war, soweit ich weiß, unter dem Militärrecht in Israel nicht der Fall. Es waren dieselben Gerichte und dieselben Gesetze, die für die palästinensischen und israelischen Staatsbürger gelten. Aber nichtsdestotrotz ein wirklich enorm problematisches Regime, das dort war. Ja, zu den Drusen eben nochmal nachhören, eventuell die Vertreibungen. Das Enteignungsgesetz ist doch ein ziemlich fadenscheiniges Gesetz, weil Widerstand gegen Vertreibung und räuberische Übergriffe logisch sind, aber als Grund für Eignung genommen werden. Wie verträgt sich das mit dem Gerechtigkeitsempfinden, geraubte jüdische Besitztümer konsequent zurückzufordern, aber selber kein Raubgut zurückzuerstatten? Ja, das müssen wir genau die Leute fragen, die in der Altstadt von Jerusalem, in der Altstadt von Hebron, Besitz, der jüdisch war, vor 1948 zurückfordern und das völlig in Ordnung finden, aber nicht bereit sind, dasselbe Recht der anderen Seite zuzugestehen. Das ist überhaupt keine Frage, dass da eine Diskrepanz da ist. Wenn man das sozusagen entweder sagen würde, okay, wir müssen auch auf den jüdischen Besitz von vor 1948 verzichten, wäre das noch was anderes. Nein, es ist völlig klar, dass es ein Gesetz war, um Land und Häuser in Besitz zu bekommen. Das kann man eigentlich nicht anders so nennen. Ne? Ja, ich glaube, mit diesem unerfreulichen Gesetz müssen wir bleiben. Das ist einfach eine Tatsache, die da ist. Und ja, wir werden es auch noch ein Stück problematischer sehen mit der Nordgrenze, mit den beiden christlichen Dörfern von Bir Am und Ikrit, die evakuiert worden sind, denen man versprochen hat, dass sie zurückkehren können, und sie sind bis heute nicht zurückgekehrt. Das ist auch noch mal ein sehr besonderer Fall. Ja, so viel dann. Bis als Ankündigung fürs nächste Mal. Bis dahin eine gute Woche.
Und